Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung und heute sprechen wir über Celeste, ein kleines, aber sehr schnuckeliges Jump'n'Run-Spiel. Ich würde es sogar ein Puzzle-Jump'n'Run nennen und warum ich es so nenne, bespreche ich mit Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo André, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass wir mal wieder hier so zusammen.
Ja, das ist ja also quasi schon lange her, wir erinnern uns ja kaum noch. So jung kommen wir ja nie wieder zusammen, ne?
Ich bin jedenfalls wirklich überrascht, dass du Celeste wertschätzen willst, denn ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass du es gespielt hast, dass du es dir vorgenommen hast und dass du jetzt auch offensichtlich schon durch bist. Da bist du ja zum Spiel gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, zumindest aus meiner Perspektive. Da würde ich erstmal gerne wissen, wie sich das ergeben hat und dann sag mir das doch mal.
Ja, ich habe es im Forum gelesen, muss ich gestehen. Irgendwo, wir haben ja unser Vorschlagsforum. Ich vermute, das wird da gewesen sein. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo ich den Thread entdeckt habe. Auf jeden Fall da war ein Thread und das wurde dort empfohlen und es hieß, es sei ganz toll. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und habe gedacht so, oh ja, das sieht ja eigentlich so ein bisschen aus wie ein Spiel für Papa André, ne? Ich habe Pixelgrafik gesehen, es hieß, es sei irgendwie ein herausfordernder Plattformer. Ja, und dann hatte ich mir so gedacht, so, na weißt du, wenn du jetzt, nachdem du Cuphead gespielt hast, da kannst du ja alles, habe ich mir gedacht.
Da bin ich echt überrascht, dass du dir regelmäßig solche Spiele nimmst. Kann man das schon jetzt mal nach einem Jahr in meiner Perspektive feststellen, dass der Peschke anspruchsvolle Geschicklichkeitsspiele, so gerade Plattformer, Puzzle-Plattformer, magst du sowas?
Ja, also ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, ich mag halt erstmal grundsätzlich überhaupt Jump'n'Runs. Also ich bin ja quasi groß geworden mit Jump'n'Runs. Zum Zweiten, was ich besonders mag, sind diese Metroidvania-Sachen eigentlich. Und also ich meine, Celeste ist nicht unbedingt ein Metroidvania, aber das sah halt auch so aus, als könnte es so ein bisschen in diese Kerbe schlagen und keine Ahnung, ab und zu, ich schwanke eher zwischen jetzt habe ich Lust auf eine eher narrative Spielerfahrung und dann, ich möchte eher eine Gameplay-fokussierte Spielerfahrung. Und Celeste erschien mir als eine eher sehr Gameplay-fokussierte Spielerfahrung und das war es dann auch. Und das war halt das, worauf ich jetzt in dem Moment gerade Bock hatte. Das ist immer so, weißt du, wie der Käse bei der Weinprobe, wenn ich irgendwie lange Zeit verbracht habe, damit lauter Sachen zu spielen, die vielleicht eher schwerpunktmäßig einen durch die Story bei der Stange halten, dann sitze ich mal da und denke mir so, jetzt will ich aber mal wieder so reine Spielmechanik.
Mal wieder was Knackiges, alles klar, das wollte ich bloß vorab wissen, dann erklär mir doch mal, was Celeste eigentlich ist, worum es geht, was man tut, was man da will.
Das kann ich gerne tun. Das geht auch einigermaßen schnell. Also Celeste, ich habe es schon gesagt, ich nenne das mal einen Puzzle-Plattformer. Das ist gemacht von Matt Makes Games. Das sind die Macher von Towerfall. Das ist ein Spiel, das auch schon so als Indie-Hit gilt. Ich muss gestehen, ich habe Towerfall aber nie gespielt. Kostet 20 Euro, ist erschienen für PC, PS4, Xbox One und Switch. Und gespielt habe ich es tatsächlich auf der Switch, weil ich mir gedacht habe, so hier, ne, einen Jump'n'Run, das spielst du schön auf der Nintendo-Konsole, wie sich das gehört.
Schön auf der Toilette.
Ja, das auch, ja. Also ich meine, das ist natürlich auch super, so abends, ne, im Bett nochmal ein bisschen hüpfen. Das Spiel eignet sich hervorragend für kurze Spielesitzungen, weil es sehr schöne kleine Häppchen dir immer wieder serviert. Aber dazu später. Also erstmal ganz grundlegend, man spielt ein kleines rothaariges Mädchen, ich glaube nominell heißt sie Madeline, aber du kannst dir am Anfang einen Namen geben, sie heißt also so, wie du willst. Ja, und mit der willst du Celeste Mountain erklimmen. Es gibt da so eine Backstory, ne? Sie will sich so ein bisschen beweisen, dass sie das machen kann. Es stellt sich dann auch hinterher raus, dass, sage ich mal, sie vielleicht so ein gewisses Problem mit ihrer Psyche hat, das ist so eine Geschichte um Selbstfindung, um das Anerkennen, das Akzeptieren von negativen Persönlichkeits- und Charaktermerkmalen und so, die da erzählt wird bei dem ganzen Ding. Ne? Der Berg natürlich auch metaphorisch, da gilt es einen Berg zu erklimmen, da gilt es also ein Hindernis zu überwinden und in diesem Fall ist das Hindernis quasi genauso im Innern, wie es metaphorisch draußen eben dieser Berg symbolisiert und gemacht wird das, indem du springst, also du kannst erstmal wie in jedem Jump'n'Run normal springen, du kannst hier aber auch an senkrechten Wänden klettern. Das ist limitiert durch deine Ausdauer, aber du kannst erstmal an eine senkrechte Wand springen und dich dann dort, jetzt im Falle der Switch ist das mit der R-Taste, festhalten und dann erstmal auch normal hochklettern. Und du kannst auch Walljumpen, also an eine Wand springen, dich dann vor dort abstoßen und weiter hochhüpfen. Und aber das zentralste, wichtigste Element ist vor allem, du hast dann relativ schnell einen Dash-Move zur Verfügung. Das heißt, das ist, ich weiß, wollte ich das schon Celeste nennen, also Madeline, die kann halt dann über Tastendruck sehr schnell in alle 8 Richtungen, ja, also die 8 Richtungen eines Digi-Steuerkreuzes kann sie dann halt einfach nach vorne dashen, einfach so wupp nach vorn. Und damit gilt es dann eben verschiedene Hindernisse zu überwinden. Das ist so der Kern des Ganzen und das ist sehr, sehr schön, weil es dieses sehr limitierte Repertoire, das wird minimalst hinterher nochmal erweitert, aber ansonsten, das ist quasi dein Toolkit als Spieler und das Spiel beschränkt sich auf angenehmste Weise darauf, dir dann knackige oder zunehmend knackige Herausforderungen in den Weg zu stellen, die du mit diesem Toolkit überwinden sollst und es versucht aber nur über neue Umgebungselemente zu variieren und nicht indem es dir eben jetzt nochmal 95 andere Gimmicks, die du benutzen kannst, hinzufügt.
Was ist denn das eigentliche Ziel in den einzelnen Levels? Gibt es Levels und muss ich da einfach nur zum Ausgang kommen, so Super Meat Boy mäßig oder gilt es da irgendwelche Aufgaben zu erfüllen? Und ja.
Ja, Super Meat Boy ist eigentlich ein super Vergleich. Nicht unbedingt jetzt wirklich vom Gameplay, weil das durch diesen Dash dann doch sich nochmal ganz erheblich anders spielt. Auch nicht, was den Style angeht, das schon mal gar nicht. Das Spiel ist eher knuffig und niedlich und nicht eher ein bisschen surreal und grausam wie Super Meat Boy, aber kurze, relativ stark in sich gekapselte, herausfordernde Abschnitte, die es zu überwinden gilt. Es gibt einen super, super schnellen Rücksetzpunkt, wenn man so will. Also immer am Anfang von diesem ein paar Bildschirme umfassenden Abschnitt, den es jetzt gerade zu überwinden gilt. Da geht es auch nur darum, von A nach B zu kommen. Und wenn du scheiterst, macht es zack und du kannst es nochmal probieren. Und in der Hinsicht ist es mit Super Meat Boy super zu vergleichen. Das ist auch mit, das würde ich behaupten, das wichtigste Design-Element in dem Spiel sozusagen, dass du scheitern kannst und das geht sofort im Grunde genommen wieder von vorne los und du kannst es gleich nochmal probieren, also alles, was du vorher richtig gemacht hast, versuchen zu wiederholen und in das Muskelgedächtnis einzuspeisen und die Stelle, an der du gescheitert bist, nochmal anders anzugehen oder einfach nur präziser zu sein.
Ist es auch ein Spiel, das sehr, sehr schwer ist, wenn wir schon bei Super Meat Boy sind? Gibt es da wirklich diabolisch gestaltete Levels, die praktisch nur aus Zacken bestehen, wo man sehr, sehr, sehr präzise arbeiten muss oder ist es etwas gefälliger, sodass man gar nicht die 10, 15 Versuche pro Level braucht, sondern so auf Augenmaß beim ersten Erkennen der Hindernisse bereits eine Chance hat, das auch durchzuspielen?
Nee, es ist hart, ja. Es ist nicht unbedingt Cuphead hart, weil es eher, sage ich mal, darauf angelegt ist, dass du einfach deine bestehenden Fähigkeiten perfektionierst und es nicht irgendwie zum Beispiel, Cuphead schmeißt ja dann auch Zufallselemente mit rein, damit du dich ja bloß nicht auf so ein Level gut einstellen kannst und auf solche Sachen verzichtet Celeste dann, aber ansonsten ist Super Meat Boy auch in der Hinsicht ein ganz guter Vergleich. Es ist relativ schwierig, es wird relativ schnell knackig, insbesondere wenn du die optionalen Ziele mit erledigst. Es gibt in diesen Leveln immer verteilt Dutzende von Erdbeeren. Und das ist so ein bisschen wie bei Mario mit den goldenen Münzen in den neueren Marios und so. Das heißt, es gibt so diese optionalen Collectibles. Und in Mario ist es ja so, darüber habe ich mich oft genug beklagt, durch den Level durchzukommen ist ziemlich einfach und herausfordernd wird es erst, wenn du versuchst, alle Münzen einzusammeln. Bei Celeste ist es ähnlich, nur dass die Baseline, also der grundlegende Schwierigkeitsgrad, deutlich höher ist. Es ist schon schwierig, durch diese Level zu kommen. Durch diese Level zu kommen und alle Erdbeeren einzusammeln, ist echt hart.
Hat dich das getriggert in dem Sinne, dass du dann wirklich motiviert warst, diese blöden Erdbeeren zu sammeln und vielleicht auch wirklich sauer und traurig und frustriert warst, wenn es dir nicht gelungen ist? Oder hast du diese Extra-Challenge dann auch irgendwie zur Seite legen können?
Also ich habe sie, am Anfang habe ich sie versucht, gewissenhaft einzusammeln. Nach hinten raus war es dann auch so, dass ich dann gedacht habe, so, ich würde gerne diese Wertschätzung machen, solange das Spiel noch nicht uralt ist. Und wenn ich jetzt aber warte, bis ich alle Erdbeeren eingesammelt habe, dann wird das nichts. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt lass diese Erdbeeren erstmal liegen und dann spielst du es mal durch, dann hast du auch alle Level gesehen und danach kannst du die Wertschätzung aufnehmen und danach kannst du zurückkehren und noch gucken, ob du alle Erdbeeren einsammelst. Und es ist mit den Erdbeeren auch nicht getan. Also das Spiel hat außerdem noch etwas, das sind so versteckte Kassetten, die schalten dann eine sogenannte B-Side des Levels frei. Das ist auch ganz, ganz ulkig gemacht, weil dann gibt es nämlich nochmal so den B-Side-Soundtrack zu dem Level und das sind verschärfte Versionen dieser existierenden Spielwelten. Es gibt übrigens 7 Stück davon. Das klingt, also plus irgendein verstecktes vielleicht. Und das klingt wenig und es klingt so, als wäre man damit nicht lange zugange, aber die sind relativ, erstens relativ umfassend und zum zweiten halt auch, wie gesagt, dadurch, dass es relativ schwierig ist, kann man selbst an einer Passage, die man dann hinterher, wenn man den Dreh erstmal raus hat, in Sekunden überwunden hat, minutenlang festhängen. Aber auf jeden Fall, diese B-Sides, die bieten nochmal zusätzlichen Wiederspielwert, wenn man sich wirklich fordern will. Also das ist dann schon echt teilweise doch nochmal ganz, ganz ordentlich, was sie da veranstalten.
Motiviert das denn auch im Sinne der Belohnung? Gibt's was Cooles, ohne dass du jetzt direkt irgendwas spoilerst, eine Überraschung, aber kriegst du relativ schnell mit, was es für die Erdbeeren gibt als Belohnung und ist die Belohnung dafür cool?
Nö. Also die Erdbeeren sind erstmal nur Collectibles. Sie machen hinterher damit was. Das finde ich sogar ziemlich charmant, was sie damit anstellen, aber deswegen tut man es nicht. Also Celeste ist ein Spiel klassischer Gangart. Das spielst du, weil es Spaß macht, das zu spielen und besser darin zu werden. Und wenn du nicht zu dem Spielertypus gehörst, der so ein bisschen Ehrgeiz hat, solche Spiele dann zu bezwingen und diese Herausforderungen zu meistern. Und wenn du eine zusätzliche externe Motivation normalerweise brauchst, sowas wie eine Story oder ähnliches, um überhaupt weiterspielen zu wollen, oder wenn du keine Herausforderungen magst und wenn du häufig scheiterst in dem Spiel, dann ist das nichts für dich, dann lässt man absolut die Finger von Celeste. Celeste ist wirklich ein Spiel, so wie man sie früher auch zu NES-Zeiten oder so gespielt hat. Es geht halt wirklich nur darum, irgendeine Herausforderung zu bewältigen und dann eben in der Beherrschung dieser Möglichkeiten, die das Spiel dir an die Hand gibt, immer besser zu werden. Und auch vor allem eben die fließende Kombination, ja, das Wechseln von einer möglichen Aktion zur nächsten immer perfekter hinzukriegen, auch in Sekundenbruchteilen richtige Entscheidungen zu treffen und so weiter. Das ist das, was Celeste auszeichnet, also zum einen. Und das andere ist halt überhaupt erst mal herauszufinden, was ist denn der Lösungsweg? Deswegen habe ich das als Puzzle-Plattformer kategorisiert, weil was Celeste, finde ich, auch ganz, ganz toll macht, ist, du hast jetzt diese relativ begrenzten Fähigkeiten. Ne? Du weißt, also ich kann springen, ich kann mich an irgendeiner Wand festklammern und dann von da aus vielleicht weiterhüpfen und ich kann auch dashen. Und man sollte meinen, dass es dann relativ einfach ist, immer herauszufinden, was tue ich denn jetzt, um von A nach B zu kommen. Es ist aber durchaus so, dass du bei Celeste erstmal vielleicht 1-2 Anläufe brauchst, insbesondere wenn neue Spielelemente eingeführt werden, um zu schauen, okay, was passiert hier überhaupt? Was machen diese Spielelemente und wie kann ich mir das zunutze machen, um diese Hindernisse zu überwinden? Also das Lesen und das Verstehen des Levels ist eine kleine Herausforderung in sich und danach ist nochmal die Umsetzung das Problem, wo dann Skill gefragt ist und wo du teilweise halt auch wirklich relativ schnell reagieren musst.
Gibt es da Gegner zu besiegen oder ist eher der Level das Hindernis?
Der Level ist das Hindernis. Also es gibt zwar, wenn du so willst, nominell Gegner, also so. In Mario gibt es ja zum Beispiel über diesen Lavagruben diese Feuerbälle mit Augen, die so hoch und runter hüpfen. In der Art gibt es auch Gegner in Celeste zum Beispiel. Aber das sind eigentlich auch nur bewegliche Hindernisse. Das könnte genauso gut eine mit Stacheln bewehrte Plattform sein, die darauf und runter fährt. Die gibt es an anderer Stelle ganz genauso. Und das ist dann eigentlich eher nur eine visuelle Abwechslung. Es gibt auch noch ab und zu Szenen, da verfolgt dich ein Gegner. Auch das ist dann aber eigentlich per se nicht ein Gegner, den es zu besiegen gilt, sondern das ist eigentlich nur eine Maßnahme, um Zeitdruck aufzubauen. Ja? Das Spiel variiert halt einfach seine Herausforderungen. Also entweder es sagt halt hier, musst du zum Beispiel diesen Abgrund überwinden und dann springst du zum Beispiel, keine Ahnung, über eine mit Stacheln bewehrte Plattform und dann musst du am richtigen Scheitelpunkt dieses Sprungs, diesen Dash-Move auslösen, um dann auf die nächste sichere Plattform zu gelangen. Und da kann einfach das Timing kann halt eine Herausforderung sein. Das ist halt einfach das Zeitfenster, in dem du quasi genau in der richtigen Höhe bist, um mit diesem Dash-Move die nächste Plattform zu erreichen, ja, das zu erwischen, dass das schwierig sein kann. Und dann gibt es eben andere Stellen, wo das Spiel eben sagt, so jetzt verfolgt dich irgendwas. Und das ist vielleicht gar nicht so schwierig, jetzt diese Passage zu überwinden. Aber dadurch, dass du halt quasi hinter dir eine Bedrohung hast, vor der du wegläufst, wird halt einfach dieser Zeithorizont, in dem du Entscheidungen treffen kannst und die Zeit, die du hast, um diesen Level zu lesen und zu interpretieren, die wird eingeschränkt. Und das macht es dann schwierig und so weiter und so fort. Also es ist nicht wie bei Mario, wo du klassische Gegner hast, auf die du draufhüpfst und so. Es gibt ein, zwei Sachen, es kommen hinterher so Schneebälle irgendwo angeweht und so, auf die kannst du dann auch draufspringen sozusagen. Das ist dann wirklich wie in Mario, aber das ist sehr selten, das ist nicht Kern der Herausforderung.
Okay, also ich nehme an, das ist so ein Spiel, wo man schon einen Großteil der Zeit in Lebensgefahr ist. Das heißt, über irgendwelche Stacheln springt, mitten in der Luft die Richtung wechselt, sehr selten Punkte hat, wo man stehen bleiben und sich ausruhen kann und neu orientieren. Es ist schon so, wie hast du bei Meat Boy ähnlich ein Skiller-Spiel.
Ja, genau. Also das ist wirklich, es gibt kleine Cutscenes zwischendrin, die die Geschichte erzählen. Aber wenn du im eigentlichen Spiel bist, hast du sehr selten nicht einen Raum vor dir, der komplett lebensfeindlich ist und an jeder Ecke irgendwo einen entweder Sturz in bodenlose Tiefen aufweist oder in irgendetwas, das quasi so eine Speergrube entspricht oder du hast irgendwas anderes am Boden, was für dich entweder erkennbar oder gelernt tödlich ist. Das ist Standard.
Okay. Ist das Ganze denn gut zu erlernen und gut zu beherrschen? Du bist ja auch jemand, der sehr gern Probleme hat mit Jump'n'Run-Steuerung, insbesondere was so die Trägheit und das Nachkontrollieren von Sprüngen in der Luft angeht. Und wenn du jetzt schon beschreibst, dass man wirklich den Scheitelpunkt einer Sprungkurve finden muss, um da den Dash auszulösen, der auch noch in 8 Richtungen möglich ist, ist das Rüstzeug, was man da hat, die Steuerung und die Moves, ist das alles so gut implementiert und bedienbar, dass da nicht noch eine zusätzliche Barriere entsteht?
Ja, das ist ganz witzig. Ich habe angefangen, Celeste zu spielen und am Anfang kannst du nur springen, da hast du diesen Dash noch gar nicht. Und als ich das erste Mal gesprungen bin mit der Figur, habe ich gedacht, oh fuck, nee, das ist nicht gut. Weil da erschien mir dieser normale Sprung irgendwie zu kurz. Das ist so ein kurzes so ein blub, blub und fertig. Und ich habe gedacht so, nee, die Sprungkurve ist blöd, die ist zu kurz, das muss länger sein. Aber sobald dann der Dash dazu kam und die Figur auf einmal diese viel höhere Mobilität bekommen hat, hat es wunderbar funktioniert. Und ich muss auch insgesamt, es gibt eine Einschränkung, aber erstmal möchte ich insgesamt festhalten, dass das Spiel wirklich, wirklich fantastisch ausbalanciert ist. Sprungweiten, das Kombinieren dieser unterschiedlichen Moves, wenn man so möchte, die Art und Weise, wie schnell es auf deine Eingabe reagiert, die Toleranzen ist wirklich exakt so, dass du, wenn du stirbst und du denkst sofort, fuck, ich hab's verkackt und ich weiß auch genau warum. Sobald du erstmal drin bist in dem ganzen Ding, sobald du dich eingearbeitet hast, ist es Wahnsinn. Es ist total super fantastisch austariert, das ganze Ding. Und du merkst es zum Beispiel, nachdem ich es durchgespielt habe, bin ich in den ersten Level nochmal zurückgegangen, also in die erste Welt. Und ich erinnerte mich noch, dass ich da tatsächlich auch noch so ein bisschen am Rummurksen war und auf einmal fliegst du da durch und du merkst, wie gut du diese Steuerung jetzt verinnerlicht hast und nachdem du sozusagen die Timings alle drin hast, ist es einfach nur noch so in eins durch und das ist halt einfach, das ist das Zeichen eines guten Spiels, weil ich habe die ganze Zeit im Grunde genommen mit dieser Lernerfahrung zugebracht. Ich habe mir all diese Fähigkeiten angeeignet. Ich weiß jetzt exakt, wie weit springt sie, wenn sie normal springt. Ich weiß, wann ist dieser Dash zu Ende. Ich weiß auch zum Beispiel, was jetzt erstmal super trivial klingt, aber es ist zum Beispiel so, wenn du normal springst, hast du noch in der Luft die Kontrolle, wie man das so von Mario kennt. Das heißt, du kannst dann halt auch den Sprung verkürzen, ja, oder du drückst die ganze Zeit nach vorne, um ihn zu maximieren und so. Du kannst noch ein bisschen nachkontrollieren. Der Dash hingegen ist sozusagen in einer dieser 8 Richtungen und dann macht sie diesen Dash. Punkt, ja, von A nach B und so weit, wie der Dash nun mal ist. Und auch da, das ist so die Kombination zwischen welchen Teil muss ich jetzt sozusagen so angehen, dass ich jetzt hier erstmal kontrolliert abspringe, das dann vielleicht einen Ticken verkürze und dann hier dashe und dann auch zu wissen, wie weit komme ich mit einem Dash. Das sind alles Sachen, die musst du erstmal lernen, das muss erstmal in Fleisch, Blut und Blut übergehen und danach kannst du tolle Sachen damit machen. Auch dann zum Beispiel irgendwo hin dashen und dann direkt mit einem Wandsprung weiterarbeiten und so weiter. Toll, toll, toll. Und jetzt kommt die Einschränkung. auf der Switch ist es ja so, dass sie kein richtiges Digipad mehr hat, sondern sie hat entweder den Analogstick oder nochmal diese vier Buttons, die man auch wie ein Digipad benutzen kann. Die vier Buttons funktionieren für mich nicht gut als Digipad. Es mag Leute geben, die damit auch gut umgehen können. Ich finde das scheiße. Deswegen habe ich es mit Analogstick gespielt. Und mit Analogstick passiert es dir dann aber blöderweise doch viel zu oft, dass dann du willst nach schräg oben und sie geht nach links oder umgekehrt. Ja? Dass du halt irgendwie denkst, du bist in der richtigen Richtung. Du hättest schwören können, dass das tatsächlich genauso die Bewegung ist, die du schon 100-mal gemacht hast. Aber dann löst es trotzdem eben zwischen diesen beiden Möglichkeiten, also links ja, und nach oben links, falsch aus. Und das ist dann echt ärgerlich. Von daher, ich empfehle jedem, das so zu spielen, dass er einen Controller hat, der ein gutes Digitalsteuerkreuz hat, mit dem man vernünftige Eingaben machen kann, weil ich glaube, dann ist es sogar noch geiler. Aber selbst da, ich bin dann hinterher, bin ich echt ganz gut klargekommen und dann waren diese Momente relativ selten. Also ich war unterm Strich dann trotzdem echt begeistert von der ganzen Präzision.
Wie lange hast denn du gebraucht für den Spaß?
Boah, das ist ehrlich gesagt schwer zu sagen. Ich würde behaupten, jetzt für den Durchgang habe ich schon so irgendwo zwischen 8 und 10 Stunden gebraucht.
Alles klar. Und die Optik, ist das ganz gut? Ich habe das jetzt nur auf Screenshots betrachtet und bin ein bisschen erstaunt über die Pixelgrafik, die wirklich sehr grobpixelig ist. Das heißt, also deine Spielfigur, der Kopf ist vielleicht 5-6 Pixel hoch. Also da ist nichts mit Gesichtern oder irgendwie einem lustigen Comic-Look. Das ist schon sehr reduziert. Daumennagelgroße Pixel, sage ich. Und hat das dir getaugt? Ist es stimmig? Und sind die verschiedenen Spielwelten abwechslungsreich und hübsch anzuschauen?
Ja, absolut. Also erstens, bei so einem Spiel, ist, wo es halt dann auch teilweise wirklich darauf ankommt, dass du halt 2 Pixel vor irgendeinem tödlichen Objekt nochmal abdrehst oder springst oder dashst oder sowas, ist es ja wichtig, dass das klar lesbar ist. Da auch zum Beispiel ne, die kluge Designentscheidung, es ist kein Zufall, dass das Mädchen rote Haare hat, das ist garantiert dazu da, dass du sie halt gut im Blick behalten kannst. Die Hintergründe, es gibt so Hintergrundgrafiken, so Fenster oder Bücherregale oder ähnliche Sachen, die halt im Hintergrund stehen, mit denen du gar nicht interagierst und so. Und die sind relativ zurückgenommen, verschwinden und so halb im abgesumpften Dunkel und sowas. Auch das ist gut, weil du hast einen starken Kontrast mit deiner Spielfigur und du hast einen starken Kontrast zu allen wirklichen Elementen des Levels. Darauf kann ich landen, das ist tödlich. Das ist auch von den Farbkodierungen her meistens sehr eindeutig und spätestens, wenn sonst hast du es gelernt, aber weißt du, du siehst halt Sachen, die sind entweder spitz und scharfkantig und du weißt, okay, da gehe ich besser nicht drauf oder das sind, die sind leuchtend rot und du denkst ja auch schon so, na, wahrscheinlich keine gute Idee. Das heißt also, diese ganze Lesbarkeit herzustellen, das ist das, was ja echt essentiell ist und das macht es gut. Und dementsprechend ist die reduzierte Grafik für den Titel ideal und ich glaube, alles, was tatsächlich so eine gewisse grafische Opulenz hätte, wäre total deplatziert. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Pixel-Look sein. Ich mag das natürlich, ich bin ja mit sowas groß geworden. Das ist nicht jedermanns Sache, aber das ist dann eher eine Geschmacksfrage oder wenn du so willst, eine spielerbiografische Frage. Aber das ist einfach so, hier ist halt der Zweck des Ganzen, der wird erfüllt, das ist wichtig.
Gibt es ein gutes Ende bei der Geschichte, sowohl spielerisch als auch von der Erzählung her?
Also zu sagen, ob es ein gutes Ende gibt, also qualitativ gut, meinst du, ne?
Okay. Ich weiß nicht, ob es eine Art Bosskampf gibt, ich weiß nicht, ob du überhaupt drüber reden willst, weil ich stelle mir halt vor, bei solchen Spielen, ich habe noch nie sowas gemeistert, was wirklich nur so eine Jump'n'Run-Herausforderung ist. Meine Spiele, ja, die haben oft einen Bosskampf oder irgendwie so einen Höhepunkt und das interessiert mich.
Jetzt muss ich echt nachdenken, weil ich da nicht wirklich spoilern will. Ich sag einfach mal, also 2 Sachen. Ich fand den Abschluss des Spiels in diesem ersten Durchgang, den fand ich durchaus gut. Auch das, wie sie es am Schluss gemacht haben, fand ich ganz gut umgesetzt, ehrlich gesagt. Es ist aber nicht so, dass man sich das vorstellen müsste, wie es gäbe jetzt irgendwie den frenetischen Bosskampf am Ende oder sowas. Also sowas gibt es da eigentlich grundsätzlich nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die könnte man, wenn man wollte, in so eine Kategorie stecken, aber das gibt es eigentlich gar nicht. Und die Geschichte, ich habe viel gehört, dass es Leute gab, die jetzt diese Geschichte auch auf ein sehr hohes Podest gestellt haben. Das würde ich nicht machen. Ich finde, das behandelt ein Thema, das wurde in dieser Art, also fast genau in dieser Art, auch schon durchaus das eine oder andere Mal aufgegriffen. Das ist knuffig, das ist herzig. Ich fand es nicht wirklich bewegend. Ich fand es kurz genug, dass es aber auch nicht stört und dass es hat einen netten Unterbau und ich mag es ja, wenn Gameplay auch sozusagen eine metaphorische Bedeutung hat und das hat es zum Beispiel gut erreicht. Ich würde es auf gar keinen Fall wegen der Story empfehlen. Also das fände ich albern.
Und die Story scheint ja auch nicht so penetrant im Vordergrund zu stehen, dass wenn man jetzt wegen des Gameplays ja, im Publikum sitzt, sich irgendwie zwischendurch langweilt oder von der Story vor den Kopf gestoßen wird. Ich nehme an, das findet immer wieder mal ganz kurz statt und dann wird wieder gezockt.
Genau, ja. Es gibt eine einzige Stelle im Spiel, da hast du auf einmal einen längeren Dialog, auch so mit Auswahloptionen. Den fand ich dann an der Stelle tatsächlich sogar irritierend lang, obwohl er ist wirklich gar nicht so lang im Vergleich zu vielem anderen, aber das war so die ganze Zeit immer nur so in homöopathischen Dosen eingestreut, sodass du halt genau weißt, was ist denn, ne, worum es hier geht und wie jetzt dein Charakter gerade so auch in einer Art inneren oder äußeren Dialog mit dieser Konfliktbewältigung Fortschritte macht. Und dann kam halt auf einmal die Stelle, wo ich gedacht habe, so, ja, was ist denn jetzt hier los? Wieso ist denn hier, jetzt wollen wir mal nicht so tun, als ob wir hier auf einmal so die narrative Erfahrung werden wollen, aber dann war es auch schon wieder gut.
Ach schön. Nee, das scheint ja im Kern wirklich ein Spiel zu sein, das die Prioritäten richtig gewichtet, nämlich auf ein wirklich gutes, griffiges, cleveres, gut beherrschbares, unterhaltsames Grundgameplay, das dir Spaß gemacht hat. Ist es sowas, was du auch wirklich mal als Best Practice, also als sehr positiv Beispiel für Level-Design und Jump'n'Run-Design ziehen würdest? Ist es denen so gut gelungen?
Ja, würde ich so sehen. Also ich habe es ja schon gesagt, also ich mag es sowieso, wenn ein Spiel sagt, okay, pass auf, ne, das ist das, was du machen kannst. Das sind deine Handlungsoptionen und dann beherrsch die doch bitte besser. Lerne damit immer besser umzugehen. Ja? Und ich bin dann dafür zuständig, deinem gestiegenen Skill immer wieder adäquate neue Herausforderungen zu präsentieren. Und das macht's halt super. Also dafür bin ich halt auch echt ein Zacker, muss ich zugeben. Ich mag sowas. Ich mag das viel, viel lieber als dieses Ding, was gefühlt eher so ein bisschen modernes Game Design ist, sozusagen so, hey, und jetzt kriegst du hier eine neue Waffe und damit kannst du nochmal was anderes machen. Oder hey, du kriegst einen neuen Skill und einen neuen Perk oder sammel hier und sammel da. Sondern hier, du kannst springen, du kannst klettern, du kannst dashen, ja, und jetzt pass mal auf, ja, und dann variiert es in jedem Abschnitt, in dem es neue Elemente einfügt, aber diese Kernmechanik bleibt halt immer Sprung, Dash, ja, und von mir aus klettern, Wandspringen und so weiter, aber das ist eigentlich sozusagen, das sind fast schon nur Derivate davon sogar, ne, und das lernst du dann auch, das ist auch, wie es das einführt. Ja, erstmal nur springen, ja, dann kriegst du den Dash, dann sagt es dir, guck mal, du kannst auch mal schräg oben dashen, ne? Also das einfach so durch das Level-Design. Es gibt keine Einblendungen oder keine blöden Erklärboxen oder sonst irgendwas, sondern das sagt dir, hier, jetzt hast du diese Fähigkeit und jetzt, dann baut es dir ein Level, um das auszuprobieren. Das ist halt wirklich auch so eine ganz klassische Mario-Design-Philosophie. Also in Mario gibt es ja auch diese berühmte Analyse von diesem allerersten Mario-Level, wo der Miyamoto und mit einem der anderen Original-Designer, dessen Name mir gerade nicht einfällt, über diesen ersten Mario-Level sprechen und dann sagen so, hey, da kommt so ein Goomba, ja, und dann kann der Spieler ausprobieren, er kann da drauf springen. Dann kommt erstmal ein Loch sozusagen, aber das hat einen Boden und du kannst dann das drüber springen üben, ohne dass du direkt in deinen Tod stürzt. Und danach kommt erstmal eine Grube, da kannst du dann wirklich abstürzen und so. Und das ist relativ ähnlich bei Celeste. Also einfach dieses, okay, jetzt kannst du mal hier hochdashen und du siehst schon, okay, es ist zu weit für den normalen Sprung, die nächste Plattform ist aber ein bisschen höher gelegen, also musst du jetzt nach schräg oben dashen, das hast du jetzt gelernt und so weiter und so fort. Und dann drehen sie die Temperatur hoch, teilweise gar nicht mal so langsam, ja, und dann gibt's halt wieder neue Sachen, ja, dann musst du über das, die erste Plattform ist zum Beispiel vielleicht mit irgendwelchen Stacheln gespickt und dann kannst du da drauf nicht landen, dann musst du da drüber springen und dann dahinter direkt wieder hochdashen in so einer Art Sinuskurve, ja, um dann halt weiterzukommen und auf einmal gibt's dann Sprungfedern und du lernst, ach, wenn ich eine Sprungfeder benutzt habe, selbst wenn ich vorher gedasht bin, normalerweise ist nach einem Dash ist erstmal Schluss, da ist deine Energie sozusagen aufgebraucht und du musst irgendwo zwischenlanden auf einer sicheren Plattform, um das wieder aufzuladen. Aber so eine Sprungfeder zählt, ja. Das heißt, du kannst springen, dashen auf die Sprungfeder und dann wieder weiter dashen, ja. Und diese Erkenntnis, das ist das nicht, dass das Spiel dir das sagt, sondern du merkst das halt, weil sich die Haarfarbe der Spielfigur verändert. Also sobald du einmal den Dash benutzt hast, werden die Haare blau, dann bist du leer. Wenn du landest, werden sie wieder rot, dann bist du aufgeladen. Und das ist eine super intuitive Kommunikation des Spiels an dich und das ist halt einfach klasse designt. Und dann geht's halt weiter, dann kommen irgendwelche schwarzen Blöcke durch. Die merkst du, kannst du hindurch dashen, aber sobald du das mal angefangen hast, zieht sich das in einer Linie fort, ja, und dann ist dieser Weg vorgegeben durch diesen Block und ist unveränderlich. Und das heißt, du musst halt dann wieder vorausschauend planen. Wenn ich jetzt quasi an dieser Stelle in diesen Block einsteige, wo komme ich hinterher raus? Bewegt sich der blöde Block am Ende? Oh, wenn ich aus dem Block rauskomme, dann ist auch mein Dash wieder aufgeladen. Wie kann ich das nutzbar machen? Und so weiter und so fort. Und das, so geht es immer weiter. Also wirklich in jeder Spielwelt gibt es mindestens ein neues Spielelement. Auf einmal ist zum Beispiel Gegenwind da und das verkürzt dann all die Timings, die du vorher gelernt hast. Und auf einmal hast du aber Rückenwind und dann verlängert es alle Timings, die du vorher gelernt hast. Und so weiter und so fort. Es ist überall neue Spielelemente, die aber nur dazu da sind, quasi das du gelerntes Wissen modifiziert nochmal neu anwenden musst oder herausfinden musst, wie funktioniert irgendwas zum Beispiel. Es gibt hinterher ein ganz tolles Ding zum Beispiel, das sind Plattformen, die sich immer bewegen, wenn du dashst. Und das ist ein super interessantes Ding, weil du hast die ganze Zeit auch schon immer dieses Element, dass du vorausplanend agieren musst und das halt alles immer in so relativ Sekundenbruchteilen. Ja? Also wenn ich das mache, dann passiert dieses. Und hier ist es dann so, du weißt, diese Plattform bewegt sich, wenn du dashst, ja, und die ist im Moment vor dir. Das heißt aber, wenn du jetzt direkt auf sie zudashst, was eigentlich intuitiv ist, weil es aussieht, als ob du gegen die Wand klatschst, aber du weißt, sie bewegt sich, sie wird dann nicht mehr da sein, wenn du an diesen Punkt kommst. Ja. Und sowas in der Kürze dieser Zeit mental zu verarbeiten und das dann alles umzusetzen, ist halt super cool. Das sind geile, coole Herausforderungen, wo du dich halt tatsächlich jetzt nicht nur motorisch gefordert fühlst, sondern auch irgendwie immer in diesem Live-Mitdenken, immer Fokus haben, wachsam sein, ja, und quasi intelligente Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zu treffen. Das ist super cool.
Ja, das scheint auch das Lernen Spaß zu machen, weil es auch dir praktisch auferlegt wird. Du musst es ja selbst erlernen, selbst begreifen. Und das klingt so, als ob das Spiel das wirklich gut macht. Ist denn die Lernkurve gut oder gibt es Stellen, wo du einfach ein bisschen vor den Kopf gestoßen wirst, wo es plötzlich etwas zu schwer, zu anspruchsvoll oder in irgendeiner Form etwas schwer lesbar wird?
Nee, finde ich nicht. Also es macht es eigentlich konsequent das gut, was wir zum Beispiel auch schon bei Zelda öfters mal diskutiert haben. Ja? Neue Spielelemente werden eingeführt in aller Regel in einer Art und Weise, wo es zumindest keine wirklich brutale Herausforderung ist. Also zumindest nicht auf dem Skillstand, auf dem du zu diesem Zeitpunkt eigentlich sein solltest. Das heißt, du kannst eigentlich meistens erstmal experimentieren, gucken, was macht das eigentlich. Ja? Also ich zum Beispiel halt, es gibt eine Plattform und da kann ich dran springen und mich dranhalten und hängen. Und dann merke ich, oh, die bewegt sich, sobald ich mich dranhänge. Und wenn ich mich nicht dranhänge, bewegt sie sich anscheinend nicht. Ja? Und dann kannst du rausfinden, dass du den Schwung dieser Bewegung irgendwie mitnehmen kannst, um deine Sprünge zu verlängern und so weiter und so fort. Und das ist halt alles irgendwo immer so gestaffelt, dass es erstmal in einer, ich würde nicht behaupten, sicheren, aber vergleichsweise weniger anspruchsvollen Umgebung stattfindet, wo du auch experimentieren kannst. Und selbst wenn es schief geht, wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, dass das so eines der zentralsten und vielleicht das wichtigste Element ist. Wenn es schief geht, zack, neu. Und das ist immer diese relativ kurzen, kompakten Abschnitte, ein paar Bildschirme groß, wo du dann halt wieder am Anfang neu startest. Das heißt also, du verlierst halt 10 Sekunden oder sowas Progress. Oder von mir aus, wenn es mal ganz schrecklich läuft, dann sind es auch 20 oder 30 Sekunden, ja. Und dann macht es nichts, wenn du nochmal neu anfangen musst, weil du nicht das Gefühl hast, so, ah shit, jetzt muss ich mich wieder durch 5 Minuten Content durchwühlen, den ich schon beherrsche, bis die anspruchsvolle Stelle kommt und wenn ich da dann scheitere, dann werde ich wieder zurückgesetzt und dann geht der ganze Quatsch schon vorne los, sondern es sind alles immer super überschaubare Sachen. Führt manchmal auch zu dem Effekt, dass du so ein bisschen dich da durchstolperst und so denkst so, boah ey, ich bin da jetzt zwar durchgekommen, aber wenn es mich jetzt zurücksetzen würde und ich müsste es nochmal neu machen, würde ich wahrscheinlich wieder dreimal scheitern. Ja. Aber es ist halt alles super angenehm. Also das Pacing, wenn du so willst, oder eher die Struktur des Ganzen, ja, die Größe, in der diese Häppchen dir vorgesetzt werden, toll. Also toll, um einfach mal zwischendrin kurz zu spielen oder auch aber toll, um halt nicht die Motivation zu verlieren, weil früher oder später schaffst du es halt, so einen Abschnitt zu überwinden und dann kommt halt wieder der nächste. Es gab ein, zwei Stellen, da stand ich einfach ein bisschen auf dem Schlauch, wo ich eine Strategie verfolgt habe, wo ich der Meinung war, dass das die Lösung ist und wo ich dann hinterher feststellen musste, so, okay, das ist eigentlich nur ein dummer Ansatz gewesen. Aber das ist halt so, du denkst halt, okay, ich habe schon begriffen, was das Spiel hier von mir will, und dann machst du es. Und dann kann es durchaus mal passieren, dass du einfach auf dem Holzweg bist, und dann, das wäre vielleicht sogar eine gangbare Strategie. Es gab Sachen, wo ich gedacht habe, so, hey, ich habe das jetzt gelöst, aber im Nachgang gab es eine viel einfachere Möglichkeit. Also habe ich es mir viel schwerer gemacht als eigentlich nötig. Und es gibt aber auch andere Abschnitte, wo es eine sehr eindeutige Strategie gibt, die vorgesehen ist, und alles andere führt unweigerlich in eine Sackgasse. Aber das ist ehrlich, das ist nicht, es klingt so ein bisschen wie bei so Adventuren, wo es halt echt blöd ist, wenn du halt etwas anderes probierst, was auch logisch erscheint, und das ist aber vom Designer nicht vorgesehen und deswegen steckst du in der Sackgasse. Und bei Celeste ist es tatsächlich so, wenn du in so eine Sackgasse dich rein manövrierst, ja, dann eigentlich nur aus Starrsinn, weil du denkst, okay, ich krieg das schon hin, anstatt nochmal einen Schritt zurückzutreten und neu zu überlegen und zu sagen, okay, habe ich vielleicht irgendein Level-Design-Element hier noch nicht in meinen Plan mit einbezogen, das eigentlich die Sache erleichtern würde.
Ja, Mann, das klingt doch alles sehr gut. Ich glaube, deine Wertschätzung hast du ja schon ziemlich eindeutig gemacht. Dann bringen wir das Kind doch ins Bett oder machen wir den Sack zu und andere Metaphern für das, was ich hier sagen will.
Ja, schütten wir es mit dem Bade aus oder wie war das?
Rufen wir in den Wald hinein.
Ja, genau, suchen wir den Hase im Pfeffer. Meine Damen und Herren, wenn Sie Spaß haben an anspruchsvollen Spielen und wenn Sie Spaß daran haben, eine Spielmechanik zu lernen und zu meistern und hinterher auch tatsächlich sehr zufrieden mit sich selbst zu sein, wenn Sie feststellen, wie gut Sie das inzwischen können, dann ist es absolut hervorragend, dieses Spiel. Also Celeste ist ehrlich gesagt, ich würde fast behaupten, das wahrscheinlich beste Jump'n'Run, das ich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit gespielt habe. Und ich würde fast mich dazu versteigen zu sagen, rein von der Eleganz, wie diese Spielmechanik funktioniert und wie pur und rein dieses Gameplay ist, ist es auch ein besseres Spiel als Super Mario Odyssey. Das ist eine glasklare Empfehlung für jeden, der Spaß hat an Gameplay. Ich bin häufig an solche Spiele rangetreten, die irgendwie so universelles Lob bekommen haben, und habe hinterher gedacht, so, ja, Kinders weiß ja nicht so recht, aber das Ding ist halt wirklich so wundervoll auf den Punkt austariert, und es ist so befriedigend, weil ich wirklich mich an fast keine Situation erinnern konnte, wo ich nicht wirklich hinterher dachte, okay, ich bin nur gescheitert, weil ich war entweder nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht präzise genug, oder ich habe einfach die falsche Idee gehabt. Und meistens wusste ich auch sofort, was ich falsch gemacht habe, und dann hast du es nochmal probiert und vielleicht klappt es dann trotzdem nicht, aber du weißt immer, was ist zu tun, und das dann einfach umzusetzen, ist halt sehr befriedigend, weil das Spiel macht, stellt dir kein Bein dabei. Du bist sozusagen deines eigenen Glückes Schmied, und das ist echt, echt, echt fantastisch, hervorragend, 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 und das ist einer der wenigen Titel, wo ich sagen würde, dass ist einer, dem könnte man wirklich eine 90 geben. Also vielleicht, weiß ich nicht, bin immer so ein Fan davon, dass sowas dann auch so auf der Seite von innovativen Features nochmal eine richtig große Kelle drauflegt. Jetzt würde ich behaupten, Dash-Moves und Springen und so. Deswegen setze ich da mal ein Fragezeichen drin und würde mich nicht festlegen wollen, aber nur um zu versinnbildlichen, wie gut das Ding ist. Wovor ich warnen würde, ist zu glauben, den Stimmen, die sagen, dass das eine so gute und berührende Geschichte erzählt, dem würde ich mich nicht anschließen wollen. Die ist nett, die ist knuffig, die ist aber erstens, finde ich, nichts Neues, und zweitens, die ist halt herzig gemacht, aber die ist nicht toll oder sonst irgendwas. Das ist so die einzige Einschränkung und die einzige Abweichung vom allgemeinen Jubelkonsens, die ich anbringen wollen würde. Das Ding kostet, wie gesagt, 20 Euro. Es ist eindeutig den Vollpreis wert. So.
Ja, wunderbar. Dann kommt das Ding auf den Lehrplan. Und ich bedanke mich für deine Ausführung.
Sehr gerne. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit der Wertschätzung zu Celeste. Und wir hören uns dann demnächst mit einer weiteren Wertschätzung wieder. Bis dahin.